Ja, wir gruppieren uns jetzt mal zu dritt vor diesen schönen Osterblumen. Hartmut, du bist dann besonders herausgehoben, wenn die Blumen in deinem Rücken da erstrahlen. Und wir werden mit euch zusammen durch das 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums gehen, in dem Lukas die ganzen wunderbaren oder viele wunderbare Osterereignisse beschreibt. Claudia und ich versuchen uns dann Gedanken zu machen, direkt hier auf der Bühne live. Und Hartmut wird uns das lesen jeweils, was schwarz auf weiß in der Bibel berichtet ist. Claudia, du bist vierfache Mutter und du musstest wahrscheinlich jedes Jahr den Garten herrichten für Ostergeschenke, so wie Ralf das schon angedeutet hat, ne?
Ja, genau. So sind wir auch eingestiegen, als wir uns überlegt haben, wie wollen wir Ostern die Botschaft rüberbringen. Und Wolfgang fragte mich dann auch, was verbindest du damit? Und ich sagte, ja, eigentlich Familienritual, nämlich Eier verstecken als Eltern, überlegen vorher Schnee oder nicht Schnee, drinnen oder draußen, was ist machbar, nicht zu früh, damit die Eltern nicht alles schon wegpflücken, nicht zu spät, damit die Kinder sehen, wir verstecken das. Ja, und ich habe es eigentlich als Ritual wirklich nur für die Kinder getan, weil ich finde, dass was Ostern hier ist, überhaupt gar nichts mit Hasen zu tun hat, mit dem ganzen Pipapo, was drumherum ist, und das Ritual mit dem Verstecken von Sachen, naja, eigentlich gar nicht viel zu tun hat mit Ostern, bis Wolfgang sagte, Moment, suchen nach Versteckten, finden und sich freuen, das passt halt doch zu Ostern. Und das war unser Einstieg in den Dreiklang, den wir gefunden haben. Doch, es passt zu Ostern. Ich verstecke aus Liebe. Die Kinder suchen mit der Gewissheit zu finden. Das ist ganz klar gewesen. Sie finden etwas an dem Ostermorgen. Und wir haben uns gefreut an der Freude der Kinder.
Ja, also verstecken, verloren gehen. Hartmut, lies uns doch mal einen ersten Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium vor, was alles verloren gegangen ist.
Dann lese ich jetzt mal die Verse 1 bis 11. Ist noch aus? Ich gehe schon näher ran. Jetzt besser? Am ersten Tag der neuen Woche, ganz in der Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten, und gingen zur Felsengruft. Da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, fanden den Leib von Jesus, ihrem Herrn, aber nicht. Während sie noch ratlos überlegten, standen plötzlich zwei Männer in leuchtenden Gewändern bei ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht an das, was er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss? Und dass er am dritten Tage auferstehen würde? Da erinnerten sie sich an seine Worte. Sie verließen die Felsengruft und berichteten alles den 11 Aposteln und den übrigen Jüngern. Doch die hielten das für leeres Geschwätz und glaubten ihnen nicht.
Claudia, ich bin an sich sehr dankbar. Ursprünglich stand ich ja vor der Frage, was werde ich an Ostern so predigen und so weiter, ganz klassisch. Und hier sind wir aber in einer Situation, wo Frauen eine Hauptrolle oder die Hauptrolle einnehmen in diesem Teil des Lukas-Textes. Die Rolle der Frau vor Jesus hier auf der Suche. Sag uns doch mal ein paar Dinge dazu, wie die Frauen unterwegs sind. Was macht Frauen so stark?
Also ich glaube, erstmal haben sie ja den Tod von Jesus zu begreifen. Ne? Dass Jesus tot ist, ist so. Ja, und im Gegensatz zu den Männern, die wahrscheinlich irgendwo sprechen, überlegen, verharren, nehmen wir so an, haben die Frauen was zu tun. Und sie bereiten sich vor, sie nehmen das die Salbe mit, sie haben vor, ja, für mich ist das Trauerarbeit, was die Frauen da machen, nehme ich nochmal zu Jesu Körper hin, ihn salben, ihre Liebe nochmal zeigen, die Liebe nacharbeiten, nicht direkt alles weggeben, sondern dabei bleiben. Also aber im Tun dabei bleiben und miteinander zu gehen und letztendlich nochmal einen Liebesdienst zu tun. Ja, Jesu nochmal zu begreifen auch, vielleicht auch den Tod zu begreifen.
Also ich denke, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, Liebe. Das sind wir als Männer vielleicht auch immer wieder, tun wir uns da ein Stück schwer, Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und ja, Liebe, in Liebe unterwegs. Aber wie du sagst, Jesus ist tot. Punkt. Da beißt die Maus keinen Faden mehr ab. Jesus ist tot. Das ist der Eindruck, unter dem die Frauen stehen. Und jetzt kommt dieses Besondere. Auf einmal sind da, du hattest gelesen, Hartmut, zwei Männer in hellen, leuchtenden Gewändern. Wir können da ganz leicht auch dann die Engel da drin erkennen. Und die kommen mit etwas völlig anderem. Warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Jesus ist auferstanden. Das sind Worte, die sind so gewaltig groß, die gehen überhaupt nicht in unseren Kopf hinein. Die wollen überhaupt nicht in unser Ohr hineinschlüpfen. Die können wir in unserem Herz kaum fassen. Warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Das ist die Herausforderung für uns als Christen bis heute. Wo suchen wir Christus? Suchen wir ihn bei den Toten? Jesus ist auferstanden. Wo lasse ich ihm die Chance, sein Auferstehungsleben in mir, an mir, mit mir auszuleben? Ja, Jesus ist tot. Was fällt dir dazu ein? Wie schwer ist das, das zu begreifen?
Also ich denke schon, Karfreitag macht auch nochmal das Leiden deutlich und das wirklich durch alles durchgehen. Und meine Eltern und mein Vater auch, die haben immer das Wort heimgegangen benutzt für Sterben. Das kann man jetzt ganz frei sagen, finde ich, wenn man dem folgt und weiß, ja, Jesus ist für uns gestorben und auch wieder auferstanden. Es ist nicht vorbei. Und ich glaube, die Frauen, die das auch miterleben, mitarbeiten, mitgefühlt haben, mit dem Fühlen noch nicht durch waren, sind dann jetzt konfrontiert mit der neuen Botschaft, was sucht ihr, Jesus bei den Toten? Müssen sich komplett umdrehen in ihrem Kopf, in ihrem Herzen, aber sie werden erinnert und erinnern sich. Also etwas in seinem Herzen bewegen ist ja auch eine Redewendung, bei der ich denke, das passt bei den Frauen. Die haben sich erinnert und sie haben es in ihren Herzen bewegt und haben es geglaubt. Die haben dann geglaubt, ja, der Weg ging durch den Tod, aber wir glauben jetzt von Herzen, dass das, was uns die Männer sagen, stimmt.
Was uns die Engel sagen. Ja. Weil die Männer kommen jetzt ganz, ganz schlecht weg in diesem letzten Satz, den du gelesen hast. Als sie zu den Männern kommen und ihm das alles sagen, dann steht da bemerkenswerterweise, doch die hielten das alles für leeres Geschwätz. Ich will jetzt nicht fragen, wie das bei euch zu Hause ist, ihr Frauen und ihr Männer, wie oft eine Frau sagen muss, jetzt hör doch endlich mal zu. Also ich muss von mir bekennen, ich bin da nicht ganz das Vorbild. Ne? Esther muss immer mal wieder sagen, ich habe ein Stichwort und dann rausche ich ab auf das Stichwort und das kann völlig in die falsche Richtung gehen. Du hörst gar nicht richtig zu. Ich sehe, dass jemand da lacht in der Reihe. Das scheint ähnliche Erfahrung zu sein. Ja, also, ich bekenne es als Mann, dass ich mich viel in Dinge hinein verrenne und die wichtigen Sachen, die weit über das hinausgehen, was ich mit meinem begrenzten Verstand wahrnehmen kann, die wichtigen Dinge als leeres Geschwätz vorbeirauschen lasse. Und sie glaubten ihnen nicht. Hartmut, ich hoffe, dass der zweite Text hoffnungsvoller ist, oder ist das nicht so?
Gucken wir mal. Schon wieder zwei Verblendete, glaube ich. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Was beschäftigt euch denn so sehr? Fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat, oder? Was denn? Fragte Jesus. Sie erwiderten, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war, mit wunderbaren Taten und Worten. Aber unsere Hohepriester und die Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie sind am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen, haben seinen Leichnam aber nicht gefunden. Als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Darauf gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht.
Ja, die Männergeschichte geht weiter. Und du hattest schon gesagt, so ganz flutschig beginnt das nicht, dieser zweite Abschnitt. Auch da wieder schwer von Begriff sein. Und der traurige Blick zurück. Gut, ich denke, der traurige Blick zurück ist ein Kennzeichen, ich sage nicht von allen von uns, aber das haftet uns so ein Stück weit an, dass wir leicht geneigt sind, traurig zurückzublicken. Statt fröhlich nach vorne schauen wir traurig zurück. Ob das eine deutsche Eigenschaft ist, weiß ich nicht, aber das traurige Zurückblicken fällt mir gerade ein. Jesus sagt mal, wer die Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Oh, Entschuldigung, ist das rübergekommen sprachlich? Ich habe das Mikro nicht mitgezogen. Der ist nicht geschickt zum Reich Gottes, wer zurückblickt. Die sind also gefangen, die sind blockiert, die sind gebunden. Die sind gebunden. Nur noch Reden und Rätseln bleibt übrig. Und schon wieder taucht in ihrem Reden etwas von Frauen auf, Claudia.
Ja, also sie sind irritiert von dem, was die Frauen erzählen. Aber das irritiert sie offensichtlich ja nur in ihrem Denken, in dem sie sich bewegen. Eigentlich hat man den Eindruck, fühlen sie sich in diesem, wir kreisen darum, was hat das denn jetzt zu bedeuten, dass Jesus tot ist? Er ist tot, er bleibt tot. Die Frauen irritieren sie in den Gedanken, die sie haben. Und die Männer schieben sie aber erstmal einfach beiseite. Und spannend finde ich jetzt, dass sie das sogar selber sagen können. Das war so, wie die Frauen berichtet haben. Da mussten Männer noch hinterhergehen, das prüfen, finden es auch tatsächlich so, wie es erzählt worden ist, ziehen dann aber nicht den Schluss, hey, Jesu Körper ist nicht mehr da, das, was die Frauen erzählt haben, stimmt. Es stimmt auch die Botschaft, die sie mitgebracht haben. Nein, sie fallen wieder zurück und bleiben in ihrem Gedankenkosmos und wahrscheinlich auch in dem Gefühlskosmos, in dem sie waren, sind nur noch etwas irritierter als vorher. Und offensichtlich ja so irritiert, dass sie Jesus gar nicht als den erkennen, der er ist.
Tot? Lebendig? Ja, was stimmt denn jetzt? Kann doch nur eins sein. Wir haben doch selbst erlebt, dass er am Kreuz verröchelt ist, verblutet ist, vor Schmerzen gestorben ist. Lebendig? Das geht nicht. Auferstehung bringt selbst die engste Jüngerschaft in äußerste Probleme hinein. Das aus der Fassung. Die sind aus der Fassung. Ist auch, fällt mir gerade ein, wenn du zu Hause eine Glühbirne hast oder sonst eine Birne und die leicht aus der Fassung rausdrehst, geht's Licht aus. Wenn du aus der Fassung bist, ist das Licht aus. So einfach. Hartmut, lies uns was Tröstliches.
Es geht weiter ab Vers 25. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias das alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten? Danach erklärt er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. So erreichten sie schließlich das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen, doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, bleib doch bei uns, es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Erst da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schriften erschloss? Sagten sie da zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und alle, die sich zu ihnen hielten. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen entgegen. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannt hatten.
Ein gewaltiger Umbruch. Claudia, du bist ja beruflich als Lehrerin mit großen Gruppen unterwegs, wo mit Sicherheit immer wieder Dinge sehr unterschiedlich gesehen werden. Ein Teil der Lehrerschaft will diese Richtung, ein Teil der Lehrerschaft will jene Richtung. Wie ist das, wenn eine Situation umbricht vom einen zu etwas ganz Neuem? Was siehst du da in diesem Text? Was ist da das Herausragende? Wie kommt dieser Umbruch zustande?
Also meistens nicht allein durch Kognition, durch Austauschen von Argumenten. Das klappt manchmal, wenn es nicht ganz um den Kern der Geschichte geht. wenn es wirklich darum geht, zu dem zu finden, worum es eigentlich geht, muss man daran erinnern. Bei uns ist es, wir müssen doch gucken, unsere Schülerinnen und Schüler stehen im Mittelpunkt. Ja, was tut denn denen gut? Und daran findet man sich wieder. Jetzt bei den, es geht das reine Austauschen von Argumenten, bleibt auf einer Ebene, aber um tatsächlich Leute zu haben, die an einem Strang ziehen, braucht man diesen einen Strang. Und ich denke, der Erkenntnisgewinn jetzt der beiden war zu sehen, was Jesus tut, Brot brechen, da haben sie ihn wiedererkannt. Ja, das ist der Kern, an dem sie gemerkt haben, das ist doch Jesus jetzt.
Das ist ja ganz was Elementares, dieses Brotbrechen. Das ist ja nichts Sensationelles. Das hat er ja jeden Tag gemacht, ne?
Aber es ist innig gewesen. Also ich denke, die Situation, als die Jünger Jesus begleitet haben und Massen waren unterwegs mit ihnen, immer dann, wenn sie zu sich gekommen sind in den Kreis, ja, der neuen Familie, der Jünger mit Jesus und das Brot brechen. Man kann Menschen an Gesten erkennen, man kann Menschen am Lächeln erkennen, finde ich. Also wenn man jemanden ganz lange nicht wiedergesehen, lange nicht gesehen hat und dann wieder sieht, Abi-Treffen nach 20 Jahren und irgendjemand fängt dann an zu lachen, da kommt einem auf einmal der Name wieder. Und ich denke, die Geste des Brotbrechens und Dankens ist etwas, was sie mit Jesus sehr eng verbunden hat und ja, wo dann die Gewissheit einfach auch gefühlt werden konnte.
Also das ist eigentlich eine sehr emotionale Antwort, die du da findest. Jenseits der Gedanken, die Gedanken versuchen wir ja in IQ zu messen. Hat jemand 100 IQ, 130 IQ oder sonst was? Aber ihr redet ja als Lehrer nicht nur von IQ, sondern eben auch von einem emotionalen, von einem EQ. Die Emotionen sind ganz wichtig, ne? Du hattest das schöne Stichwort Schüler gerade gebraucht. Die Jünger sind Schüler, ganz normal. Ein Rabbi versammelt Schüler um sich und ich habe mir hier hingeschrieben in meinen Text, Jesus redet mit diesen Schülern Klartext. Ihr seid begriffsstutzig, so etwa hast du uns gelesen, Hartmut. Ja? Ihr seid ungläubig und ihr habt keine Ahnung von dem Text, den ihr eigentlich schon längst kennen müsstet. Man kommt sich vor wie in der Schule, oder? So wie ein Stück wie in der Schule. Also Jesus geht auch schon sehr klar mit uns um. Also mir fällt oft auf, als christliche Gemeinschaften tun wir uns schwer, Klartext miteinander zu reden. Das will ich jetzt hier an der Stelle nicht vertiefen, aber das ist ein großes, schweres Thema, mit dem wir umzugehen haben. Jesus scheut sich nicht, Klartext zu reden. Ihr seid begriffsstutzig, ihr seid ungläubig und ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, so muss man das sehen. Ihr habt die Hausaufgaben nicht gemacht. Vielleicht mal gemacht und aber alles wieder vergessen.
Naja, und über das Brot brechen und das Herz brennt, kommen sie halt zur Wahrheit. Ne? Also das wird gefühlt. Ja. Reden kann ich viel, aber ich muss fühlen, der Herr ist auferstanden, man muss es sehen, man muss es weitergeben können. Dann brennt das Herz, dann ist man da angekommen, dass das die Wahrhaftigkeit ist. Ne? Der Herr ist wahrhaftig auferstanden.
Also was mich beeindruckt ist, was war das, 11 Kilometer oder was hatten wir da gelesen in dem Text? Dieses Dorf, wo sie hingehen, ist etwa 11 Kilometer entfernt. Sie sind da gerade angekommen und jetzt im Zusammensein mit Jesus werden sie so innerlich ergriffen, dass sie die kompletten 11 oder 13 Kilometer nochmal zurückgehen. Also Was würdet ihr denken, wie sind sie zurückgegangen, so mit 2-3 Stundenkilometer oder wie die Lämmer hüpfend mit 5-6 Stundenkilometer? Sie kehren zurück in der gleichen Nacht, um den anderen was zu berichten. Was ist ihre Botschaft? Es ist die Botschaft, die die Frauen gleich am frühen Morgen gesagt haben: Er ist wahrhaftig auferstanden. Das, was wir uns vor 40 Minuten etwa zuriefen, er ist wahrhaftig auferstanden, das ist die Botschaft, mit der sie zurückkehren nach Jerusalem. Hartmut, das wird doch jetzt hoffentlich sehr gut weitergehen, oder?
Ja, sie sind also in Jerusalem alle wieder beieinander, das heißt nicht alle, aber die 11. Und während sie noch erzählten, stand der Herr plötzlich selbst in ihrer Mitte. Friede sei mit euch, grüßte er sie. Doch sie erschraken sehr und bekamen Angst, weil sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken? Sagte Jesus zu ihnen. Warum kommen euch solche Gedanken? Seht euch meine Hände an und meine Füße. Ich bin es ja. Berührt mich doch und überzeugt euch selbst. Denn ein Geist hat weder Fleisch noch Knochen, wie ihr es aber an mir seht. Mit diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Doch dann sagte er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose, in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. So steht es geschrieben, erklärte er ihnen. Und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Dann, das beginnt in Jerusalem, ihr seid Zeugen für das alles. Jesus führte seine Jünger noch aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen, und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich vor ihm nieder und kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück.
Ich will mal einsteigen, nochmal als Mann. Wir hatten ja schon gehört und gelesen bekommen, das Kennzeichen der Männer, im Gegensatz zu den Frauen, die zum Grab gingen, war, dass sie sitzen und reden, das heißt diskutieren und rätseln, also Kopf. Aber Männer sind auch zu Emotionen fähig. Und hier werden uns gleich am Anfang des Textes zwei gewaltige Emotionen genannt, zu denen Männer fähig sind. Angst und Erschrecken. Diese Kopfmaschinen Männer sind zu Emotionen fähig, in diesem Fall zu Angst und Erschrecken. Wir hatten gerade eben gesagt, als die Emmaus-Jünger mit Jesus zusammen waren, das hat ganz viel mit Emotionen zu tun, mit positiven Emotionen. Hier ist zunächst mal wieder unangenehme Emotionen, Angst und Erschrecken. Wie begegnet Jesus diesen angsterfüllten, erschrockenen Jüngern?
Ja, eigentlich nimmt er sie auf dem Weg mit, den sie offensichtlich brauchen. Ne? Rührt mich an, ich bin Fleisch und Blut. Also er sagt nicht, ist aber mal Schluss hier, sondern er nimmt sie mit. Er zeigt ihnen, er nimmt sie eigentlich behutsam an die Hand und gibt ihnen das, was sie brauchen, um glauben zu können. Ne? Er lässt sich fühlen, er lässt das zu, dass sie zweifeln, wenn man noch an Thomas denkt, ne, im Hinterköpfchen. Er zeigt, ich bin das, ihr habt mich am Kreuz gesehen, jetzt bin ich lebendig, jetzt bin ich hier, ich lebe, ich atme. Das stimmt, ne, so ist es richtig.
Was ich noch bemerkenswert finde, ist dieser erste Gruß, den er ihnen sagt. Friede sei mit euch. Das ist ja dieses berühmte Shalom. Shalom, ein einziges Wort. Also die jüdische Frömmigkeit hat gewaltige Worte, die viel größer sind als manche unserer Worte. Und Shalom heißt, es möge euch rundherum gut gehen, äußerlich und innerlich, vom Kopf bis zum Fuß, gestern, heute und am nächsten Tag auch noch. Shalom, sagt er zu ihnen. Und das ist ein Stück weit auch das Programm, in das er sie einbettet. Was hätte er es noch sagen können? Er hätte können sagen, Achtung Leute, letzte Ansage, ich bin jetzt noch einmal bei euch, komplettes Versagen, mit euch nicht mehr, ich suche mir eine neue Mannschaft, ich mache nochmal einen ganz neuen Plan B. Plan A hat versagt. Nein, das sagt er nicht. Jesus sagt Shalom. Und damit, das ist so das größte Startangebot, was ein Mensch widerfahren kann, dass ihm Shalom zugesprochen wird. Shalom. Ja, und jetzt geht er auf die intellektuelle Ebene und nochmal die ganze Belehrungskiste, ähnlich wie bei den Emmaus-Jüngern, ungläubig, ahnungslos, Texte vergessen, Hausaufgaben nicht gemacht, alles, die komplette Palette, er wiederholt alles. Damit bleibt aber nicht stehen. Was unterbreitet er ihnen?
Also ich denke, auf der Grundlage, dass sie mit ihm zusammen die Heilsgeschichte erlebt haben, die Schriften als Basis haben schon, um sprechen zu können, ist aber auch klar, ihr müsst es weitersagen. Ja, ihr habt es jetzt im Kopf, ihr habt es gefühlt, ihr seid voller Friede und Freude und das wird jetzt nach draußen getragen. Das ist nicht nur für euch da, die ihr mich begleitet habt, das beginnt zwar hier, aber bringt's nach draußen und gebt's weiter.
Gebt's weiter. Und an der Stelle könnte ich mir schon wieder eine männliche Reaktion vorstellen, dass ich in die Bedenken hineingehe. Wie soll ich denn das machen? Das ist eine Überforderung. Aber anscheinend ist das nicht so. Sie kehren, so sagt der Text es, gesegnet und voll Freude kehren sie zurück in den Alltag von Jerusalem, wo ihnen zunächst mal nichts weiter übrig bleibt, als gemeinsam miteinander den Tempel zu besuchen, die dortigen Gottesdienste zu erleben, die von Jesus nichts, aber auch gar nichts predigen und miteinander zu beten. Fröhlich und zuversichtlich kehren sie zurück. Und das ist das, was wir euch auch wünschen, dass ihr fröhlich zurückkehrt in eure Alltage, die jeder Alltag hat auch seine Lasten. In die Lasten des Alltags hineinkehrt und Jesus mitnehmt in die guten und in die schlechten Elemente eures Alltags.
Ja, genau. So seid gesegnet, würde ich sagen. Amen.